This is a Soundbeat Production.
Herzlich willkommen zum Box-Podcast Nummer 73. Mein Name ist der Tommy und heute zu Gast der Jan, der Nies und der Eugen. Hallo, servus zusammen.
Servus, Männer.
Hallo.
Hallo.
Dann machen wir handeln die Show ab mit einem Nachbericht von dem Wochenende und einem Vorbericht aufs kommende Wochenende. Dann fangen wir wie gewohnt an mit dem Nachbericht vom vergangenen Wochenende. War leider nicht allzu viel los. Es gab eine Cut in Montreal, das Main Event Adonis Stevenson gegen Andrzej von Fora. Der Kampf ging über die volle Distanz von 12 Runden. Eugen, bist du mit dem Kampfverlauf im Endeffekt überrascht? Oder wie hast du für dich jetzt, oder wie schätzt du den Kampf jetzt im Nachhinein ein?
Ja, grundsätzlich war es eigentlich ein sehr, sehr interessanter Kampf. So, in der Anfangsphase, als Stevenson den Kampf klar dominiert hat, von Fora auch arg beeindruckt mit seinen wirklich harten Händen, und da habe ich schon gedacht, oh, das könnte vielleicht richtig früh enden heute, weil irgendwie von Fora hat so die Distanz nicht gefunden, hat immer irgendwie harte Hände genommen, auch zum Körper, richtig böse Dinger kassiert, und da habe ich schon gedacht, ne, das endet gleich, und außer Runde, weiß nicht, 5-6 war das, da habe ich eigentlich gedacht, das hat eigentlich heute so keinen Zweck für den von Fora, weil selbst in Kanada gewinnt er das nicht und ich sollte mal vielleicht rausnehmen. Aber er hat sich dann noch ein bisschen erholt. So Runde 7-8 wurde es besser, hat er irgendwie ein besseres Distanzgefühl gefunden. Also Stevenson hat ein bisschen abgebaut. Und dann kam er oftmals auch gut durch, hat Stevenson dann auch am Boden gehabt und da habe ich schon gedacht, oh, das könnte kippen. Aber Stevenson hat sich dann wieder einigermaßen erholt und das Ding dann halt über die Punkte auch, würde ich sagen, verdient gewonnen. Es war jetzt, ja, ich meine, von Fora ist sicherlich kein schlechter Mann, aber so, dass Stevenson gegen ihn runter musste, ist schon nicht unbedingt schön, so für den Stevenson-Hype.
Ja, richtig. Vor allem, wenn von Fora hat irgendwie so den Eindruck gemacht, seine Schläge waren wirklich so nicht wirklich mit Power gesegnet. Und dass Stevenson da Probleme gehabt hat, das wird wahrscheinlich für einen Kampf gegen Kovalev, Eugen, ja, wird es wahrscheinlich eng werden, ne? Dann lieber ein Kampf gegen Hopkins.
Ja, ich denke auch, also Kovalev kann ich mir eigentlich echt schwer vorstellen, dass Stevenson da was reißt, weil ich meine, er ist nicht der Konditionsstärkste, er ist auch sehr, sehr offen und macht im Grunde immer das Gleiche. Und ich denke, das ist fast wie geschaffen für Kovalev, dass er den hart trifft, hart abkontert. Und das würde, denke ich, böse enden. Aber auch Hopkins sehe ich nicht unbedingt als Außenseiter gegen Stevenson, weil der hat eigentlich genau das, was man braucht gegen Stevenson. Eine super Defense, wird wenig getroffen und ist halt ein mieser Hund und ein übler, so ein bisschen so ein Counterpuncher. Was ich noch zu dem Kampf sagen wollte, dass Stevenson teilweise auch so, ja, grenzwertig agiert hat. Also da waren schon eine Menge Hände auch wirklich tief. Und eine Situation, als er von Fora am Boden hatte und er klar am Boden war, er schlägt einfach nochmal nach. Und das ist so ein Ding, also, ne, da kann es auch eine Disqualifikation für geben. Also das sollte er sich in Zukunft auf jeden Fall
sparen. Ja, und einige Tiefschläge waren noch dabei. Da hat es eine Szene gegeben, kurz vor Rundenende, wo er 5-6 Mal tief schlägt hintereinander. Ja. Der Ringrichter macht einfach gar nichts und sieht nur zu. Ja, das ist halt auch auf der einen
Seite. Ich will nicht sagen, das hat den Kampf beeinflusst am Ende, aber ne, also wenn er da frühzeitig eine Verwarnung gibt und hinterher nochmal einen Punkt abzieht oder so, wer weiß, was dann passiert. So, ne, ist er vielleicht ein bisschen verunsichert dann auch der Stevenson. Wer weiß. Also es war schon grenzwertig so, dass der Ringrichter da überhaupt nichts gemacht hat. Also gar nichts.
Frage ja mal den Jan, würdest du Stevenson, oder sagen wir mal so, gegen wen würdest du Stevenson jetzt als nächstes am liebsten sehen?
Ja, am liebsten will man natürlich gegen Grascha sehen. Weil das ist halt der Kampf, auf den eigentlich alle warten. Und der wird dann halt interessant, nämlich der Fanfare hat ja einige gute Schläge gelandet, aber und ich glaube, die gleichen Schläge könnte Crusher also wirklich auch gut landen und dann sieht das vielleicht anders aus. Dann ist das vielleicht, dann gibt es mehr als einen Knockdown, kann ich mir vorstellen.
Oder vielleicht ein Knockout, höchstwahrscheinlich. Also mehr zwei Prognose. Jetzt meine Prognose. Ich meine, im Interview ist er ja schon ein wenig ausgewichen. So. Ja. Hopkins ja und will jeder sehen irgendwie. Und wenn es auf Kovalev geht, dann schiebt er alles auf seinen Manager irgendwie. Also es ist halt schon immer so ein Zeichen, ein wenig dafür da, dass er sich, oder wie sich Boxer so selbst einschätzen können gegen Kovalev. Ja, also. Am Anfang habe ich es ja schon eigentlich relativ klar so für Kovalev gesehen, aber jetzt, so jetzt gestern irgendwie, nee, ich gebe den Stevenson echt, also minimale Außenseiterchancen, minimale, aber ich kann mir absolut nicht vorstellen, wie der gegen Kovalev irgendwie gewinnen
kann. Ich kann mir halt vorstellen, dass er vielleicht ausboxt oder so, aber...
Nee, das also, ist unmöglich.
Ich finde es extrem schwer einzuschätzen. Ich würde eigentlich noch mal gern zu dem von Fahrrad zurückgehen, weil der hat ja auch eine wirklich gute Leistung gebracht. Also dafür, dass man gedacht hat, der wird da bestimmt in 5-6 Runden ausgenockt und mehr oder weniger so als weiterer Aufbaugegner für den ersten Kampf bei Showtime verwendet vom Stevenson. Und dann hat er ja wirklich eine gute Leistung gemacht. Und
na gut, er war ja Pflichtherausforderer.
Ich meine, wir haben ja auch einen deutschen Champion und ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn der Deutsche, also wenn Jürgen Bremer gegen den kämpft, dann wäre das wegen von Fahrer, das wäre schon ein enger Kampf.
Eugen?
Ja, also würde ich auch sehr, sehr gerne sehen. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass Bremer ordentlich Probleme mit denen hat, weil Jürgen Bremer ist einfach kein wirklicher Light Heavyweight und gegen große, körperlich starke Leute hat Bremer eigentlich immer irgendwie so ein bisschen Probleme und ich würde es gerne sehen, auf jeden Fall, aber ich glaube nicht, dass man da irgendwie seitens Sauerland den von Fahrer überhaupt boxen will, also dass sie den boxen wollen, weil wenn er nicht Pflichtherausforderer ist, weil, also das ist ein Mann, dem man auf jeden Fall aus dem Weg geht.
Ja, dann war noch ein Kampf auf der Karte, David Limier gegen Fernando Guerrero. K.O. in Runde 3. Guerrero hatte von Anfang an hat versucht, irgendwie über die Distanz mit seinem Jab irgendwie Limier so auf Distanz zu halten. Ist da gescheitert. Hat dann nach dem ersten linken Haken war es dann eigentlich vorbei. War wieder komplett sein Gameplan raus. Dann hat er sich noch einen Cut zuzogen und hat eigentlich, ja, den Kampf hätte man meiner Meinung nach schon früher abbrechen können. Aber er hat ja echt nur noch kassiert und ist zum Teil schwer. Limier hat zwar natürlich zwei Niederlagen, ist aber noch jung. Ob er sich jetzt groß verbessert hat, das weiß man nicht. Das schaut in so einem Kampf immer ganz gut aus. Eugen, nochmal zu dir. Würdest du Limier jetzt einen größeren Kampf wieder zutrauen? Vielleicht nochmal gegen Rubio?
Absolut, also gegen Rubio wäre natürlich wirklich toll, weil dann würde man wirklich sehen, ob er sich wirklich verbessert hat und wie es um ihn bestellt ist. So. Ich meine, klar, die letzten Siege waren teilweise sehr eindrucksvoll und jetzt gegen Guerrero auch extrem beeindruckend. Da denkt man, mein Gott, der Junge kann die Welt in Brand setzen. Aber wenn es dann wirklich gegen wieder qualitativ bessere Leute geht, die halt diese Hände nicht nehmen und die ihn dann ausboxen, dann wird es natürlich wieder enger. Also ich bin dann noch nicht so von überzeugt, dass der jetzt alles wirklich in Grund und Boden haut. Und von daher denke ich, so ein Rückkampf gegen Rubio wäre echt eine feine, interessante Sache. Und dann wird man auch sehen, ob er sich weiterentwickelt hat, ob er sich verbessert hat. Ich meine, 25 ist kein Alter und ich meine, die Welt steht ihm noch offen, aber er muss ja halt irgendwie sich einiges steigern, um da irgendwie, ja, oben mitzureden. Gut, ich meine, das Mittelgewicht ist nicht so stark. Also einen Shot kann er auf jeden Fall bekommen für einen Titel, aber man wird sehen. So, ne?
Vielleicht gegen Danny Jacobs auch. Wäre auch interessant.
Absolut, warum denn nicht?
Ja. Ja. Gut, da gehen wir jetzt dann immer näher drauf ein.
Nee. Wird man sehen, aber ich denke, Lumeau ist eigentlich gegen jeden Mann schon ein bisschen interessant, weil er einfach hart hauen kann.
Ja gut, dann schließen wir den Nachbericht soweit ab. War ja nichts mit größeres Wochenende. Dann gehen wir zum Vorbericht. Fangen wir, würde ich jetzt einfach mal sagen, für den nächsten Freitag, kommenden Freitag an in Dresden. SES veranstaltet eine weitere Kampfnacht mit dem Titel Schwere Jungs. Francesco Bianeta ist auf der Card gegen Michael Vieira, Steffen Kretschmann drauf gegen Özkan Çentikaya, dann Wallisch gegen Eirich.
Ist abgesagt, oder? Ist
leider abgesagt, war für mich halbwegs interessant. Man kann sich, wenn man denn Lust hat, auf maxdome.de die Veranstaltung buchen, für 13 Euro.
Sind inzwischen 15, das war der Vorbucherrabatt.
Ich glaube, ich habe gelesen, dass es jetzt bei 13 bleibt.
Okay.
Aber ja, wenn oder zwischen 13 und 15 Euro auf jeden Fall.
Schon verdammt viel Geld. Also für PN, also für. Ich denke, ihr geht davon auch aus, dass beide wahrscheinlich den Kampf recht klar gewinnen werden. Und dafür so viel Geld, das ist schon.
Ja, die zeigen ab 8 Uhr irgendwie die komplette Card, auch mit dem Tom Schwarz und so. Aber ich meine, hat man zu viel übrig, tut man sicherlich was Gutes, wenn man das kauft. Aber so, es rechnet sich einfach mit dem rein sportlichen Wert wahrscheinlich nicht. Die 15 Euro oder große Prognosen brauchst du eigentlich nicht machen. Ich meine, der Gegner von Bianeta ist auch schon irgendwie K.O. gegangen gegen Leute, wo ja nicht so bekannt sind, gegen Gregory Toni durch MD gewonnen. Der war mal gegen Hellenius im Ring. Steffen Kretschmann, sein Gegner, hat schon 8 Vorzeichen in Niederlagen. Hat zuletzt Shaw gegen Werner Greiskott geboxt. Und gegen Ustinov nach 2 Runden K.O. gegangen. Gegen Gomez nach 8 Runden verloren. Ja, gegen Glatzkopf nach 4 Runden verloren. Hat schon ein paar Namen drin, aber halt alles.
Ja, aber es ist ja so, dass er jetzt kein übelster Hardhitter ist oder so. Und Kretschmann ist natürlich, man lacht vielleicht manchmal irgendwie über ihn, so wegen seinem Kampf gegen Bakhtov. Aber er ist nicht umsonst so ein Spitzenamateur gewesen, kann auch sehr, sehr hart hauen. Und ich sehe da eigentlich überhaupt keine Chance, wie er das verliert. So. Sei denn, es ist verheerend in körperlicher Verfassung, aber das wird Kretschmann, denke ich, vermutlich sogar vorzeitig gewinnen. Also alles andere würde mich eigentlich fast wundern. Und Pianetta sollte es eigentlich auch tun. Also im 12-Runder gegen so einen Mann, den sollte er auch schon vorzeitig packen.
Ja, ich vermute, dass beide relativ fix vorzeitig gewinnen. Das ist so meine Prognose zu dem Kampf.
Ja. Oder zu dem Kämpfen. Ja, das wahrscheinlich Interessanteste könnte wirklich diese Undercard sein, mit diesem Schwergewichtsturnier, was da 4 mir völlig unbekannte Jungs involviert sind, die dann jeweils halt in 2 Vorkämpfen gegeneinander kämpfen und danach nochmal ein Finale gegeneinander haben. Das könnte halt ganz interessant sein, aber auch da steckt wahrscheinlich auch nicht so viel Professionalität dahinter.
Ja, man weiß es nicht, weil, keine Ahnung, ich meine, wenn das Ding irgendwo im Fernsehen laufen würde, könnte ich noch nicht mal mit Sicherheit sagen, dass ich mir das auf jeden Fall angucken würde, aufgrund der Vielzahl der Kämpfer am Wochenende. Und weiß ich nicht, Geld werde ich, denke ich, dafür nicht ausgeben. Ich meine, wenn es irgendwie 2 Euro oder so kosten würde, dann würde ich es ja noch irgendwo verstehen, so. Aber für den Preis, das ist schon heftig.
Würdet ihr denn für den kommenden Kampf, wo wir jetzt besprechen, 2 Euro zahlen für Povetkin gegen Manuel Char?
Ja, schon deutlich eher, ne?
Das kann ich mir auch auf jeden Fall vorstellen.
Ja, dann beziehe ich den Nies jetzt mal mit ein. Den haben wir jetzt halt rausgelassen, weil der hat leider am vergangenen Wochenende die Kämpfe nicht sehen können. Nies, Manuel Char gegen Alexander Povetkin. Deine Prognose zu dem Kampf?
Ja, da muss ich vorher gerade nochmal fragen, von wem wird das denn veranstaltet? Ist das bekannt?
Also ja, das ist von Povetkin, seinem Promoter, geht es aus. Der Kampf findet in Moskau statt, ja.
Oh, okay. Also da sage ich ganz deutlich eigentlich, dass Povetkin das gewinnt. Ich weiß, es gibt Leute, die streiten sich über... oder die philosophieren viel darüber, in welcher Verfassung Povetkin ist, aber noch nach dem großen Klitschko-Kampf motiviert ist. Dass Manuel Char motiviert ist, ist klar. Ich meine, er geht die Karriereleiter, kann man sagen, von Kampf zu Kampf nach oben. Hat da einfach ein Image für die Kamera, das sehr gut momentan ankommt. Aber wenn es jetzt rein ums Boxen geht, sehe ich Manuel Chada eigentlich nur verlieren. Also ich stelle mir den Kampf vor, ich muss mich wiederholen, wenn es um Char-Kämpfe geht, ist es eigentlich fast immer so, dass Char mit einer guten, soliden Deckung dasteht und sich Runde für Runde auschampen lässt. Ich traue ihm eigentlich kein K.O. gegen Kovetkin zu und auch sonst Punktsieg für mich überhaupt nicht möglich. Also für mich ist Kovetkin hier klar der Favorit, weil Kovetkin kann meiner Meinung nach auf jeden Fall boxen, ist gut ausgebildet, hat ein technisches Verständnis, eigentlich alles, was Manuel Char fehlt. Allerdings freue ich mich auch auf den Kampf, sind so gesehen zwei große Namen und ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Also würde das Ganze unter Manuel Chars Flagge stattfinden, sprich würde es von ihm oder seinem Agenten promotet werden, würde ich ihm durchaus einen gekauften oder was heißt gekauft, einen Heimvorteilspunktsieg zutrauen. Aber auswärts, auch noch in Moskau, sehe ich da absolut keine Chancen für Manuel Char.
Geht ihr damit in die mit? Jetzt mal in die Runde.
Ja, also ich finde auch, Char ist absoluter Underdog in dem Fight. Und ich meine, was hat er bis jetzt an großen Namen bekämpft? Es ist ja eigentlich wirklich nur Vitali Klitschko und da hat er ja massiv verloren. Da ist er ja in der vierten Runde durch den Cut ausgeschieden damals. Und ansonsten gibt es ja nur Journeyman in seiner Statistik, wenn wir mal ehrlich sind. Und Povetkin ist halt, man sagt nicht umsonst, wenn es die Klitschkos nicht geben wird, wird er wahrscheinlich die Division ziemlich klar regieren. Und dementsprechend ist das schon ziemlich eindeutig, dass der Char eigentlich nur gewinnen kann, wenn Povetkin in ganz schlechter Verfassung da ist. Also wenn er wirklich sich schlecht vorbereitet hatte. Ich meine, der Kampf ist auch erst vor irgendwie Anfang Mai wirklich angekündigt worden. Das ist ganz kurzfristig gekommen. Der Char war halt noch in der Vorbereitung von seinem Kampf gegen den Kingpin. Und deshalb hat er den Kampf zugesagt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er den Kampf gewinnen wird. Also höchstens durch einen Lucky Punch oder sowas, aber.
Na, ich sehe das überhaupt nicht, wie der gewinnen kann, weil ein Lucky Punch ist immer möglich, aber von Char, der jetzt nicht unbedingt für seine Punching Power bekannt ist, kann ich es mir eigentlich nicht im Ansatz vorstellen, dass Povetkin, dass Char da irgendwas ausrichten kann, weil ich meine, Povetkin ist einfach, der ist so viel, ich meine, vielleicht hat man ein falsches Bild von wegen dem Klitschko-Kampf, aber der ist eigentlich der so viel, um ein Vielfaches besserer Boxer und ich denke, das wird einfach sehr, sehr klar werden für Povetkin. Also ich denke, er wird ihn sehr, sehr viel und gut treffen. Ich stelle mir jetzt vor, so ähnlich wie gegen Hook am Anfang und es ist dann halt die Frage, wie er konditionell aufgestellt ist und was für Schäden an Schars Kopf dann kommen, ob der wieder einen Cuts bekommt. Ich denke, davon ist es abhängig, ob das relativ schnell sogar vorzeitig zu regeln ist. Also ich würde einfach mal auf so ein TKO-Tipp irgendwo irgendwas zwischen Runde 6 und 8 so für Povetkin normalerweise, aber ich bin gespannt auf den Kampf und ich denke, das liegt auch, wie ihr schon sagtet, eigentlich nur an der Form von Povetkin, weil wenn ist er gut drauf, dann sehe ich eigentlich Chada K.O. gehen.
Also ich halte dagegen. Ich muss ganz klar sagen, Povetkin ist für mich schon Favorit in dem Kampf. Aber zu was der gemacht wird mittlerweile, wenn ihr das hört, dass wenn die Klitschkos nicht da sind, dass der Nummer 1 ist, also das kann ich ja absolut nicht nachvollziehen. Wenn ich mir so Kämpfe anschaue wie gegen Chagayev, dann neigt er immer dazu, vorweg, wenn sechs Runden, nach sechs Runden baut er konstant immer ab. Char hingegen hat kein schlechtes Kinn, eine solide Deckung, wie ihr angesprochen habt. Und ich vermute schon, dass der dem Povetkin einen harten Kampf abliefert. Also vom Povetkin hast du bis jetzt keine Trainingsbilder gesehen. Du hast nichts gehört von dem. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der in wirklich brillanter Verfassung ist. Der wird den Char auch unterschätzen, in meinen Augen. Auf die leichte Schulter nehmen. Also ich würde sagen, Povetkin gewinnt den Kampf, aber das wird relativ eng nach Punkte zu gehen, in meinen Augen. Weil er ab Runde 6, denke ich mal, Char ist halt einfach schon einer, muss man sagen, der schon mit Herz kämpft und alles versucht. Und da schon seine Runden holen kann. Vielleicht Ich meine, er macht auch relativ, ja, sag ich mal, guten Eindruck vom Training. Er wirkt nicht allzu dick. Ich kann mir nicht vorstellen, ich denke, er unterschätzt sich. Ich habe es irgendwie im Gefühl, ich glaube, es geht ziemlich, also K.O. geht keiner. Ich glaube, Bobek sind so 116, 112, 8 zu 4 Runden, 7 zu 5 Runden, sowas. Kann ich mir vorstellen. Also es wird recht intensiver Kampf. Char ist ja auch einer, der wohl nach vorne geht. Wenn es denn sein muss, hat er beim Klitschko auch gemacht.
Er ist halt wahnsinnig hungrig. Der will es halt wirklich wissen. Das muss man dem halt auch unterstellen. Während beim Povetkin weiß man halt auch echt nicht, wie es gerade motivationstechnisch aussieht. Und sowas. Also ich denke mir halt, was wäre, wenn der Char den besiegt, dann ist der plötzlich einer der Top 5 Boxer weltweit. Und das ist ja... Das wäre ja was.
Ja. Er gewinnt der Char den Kampf gegen Povetkin. Eugen, da muss man auch sagen, kann er ja zu Recht ein wenig den Mund aufmachen. Danach.
Also, ja, auf jeden
Fall. Meine, man muss ja schon mal sagen, er fliegt halt dahin. Ne?
Ja, klar. Also ich denke, davon hängt jetzt viel ab in seiner Karriere. Ne? Also wenn er das Ding dann, angenommen, er verliert es wieder so, dann werden alle sagen, oh, kommt, sobald ein bisschen bessere Leute kommen, gibt es auf den Sack so. Und wenn er das Ding gewinnt, natürlich ist er halt total vorne mit dabei. Ne?
Ja, der Bobekin, also Gerüchte besagen, dass der Bobek den im Sparring früher vermöbelt hat einmal. Ob das so stimmt, keine Ahnung, aber auf jeden Fall habe ich das schon öfters gelesen und gehört. Von dem her wird der Charles sich auch sicher sein, dass es wieder so läuft. Ich freue mich auf den Kampf und ich erwarte so echt ein enges Ding so. Ich glaube schon, dass Bobek den am Anfang glänzen wird. Auf jeden Fall, aber Bobek den neigt halt schon dazu, immer abzubauen irgendwie. Wenn er einen nicht K.O. rechtzeitig oder frühzeitig bringt. Zwei beim Hook ist alles selbe. Eine Linie verloren, beim Chagai war es alles selbe. Hat super ausgeschaut am Anfang, dann ein Treffer und dann war das sofort irgendwie konditionell geschwächt, selbstverständlich. Und sein Gameplan irgendwie total durcheinander oder überhaupt nicht mehr geordnet. Und von dem her sehe ich den Kampf zu 70-30 von Povetkin. Also auf jeden Fall nicht K.O. kann man vorstellen.
Echt? Also ohne Scheiß, also ich denke echt, dass er den wirklich einfach auseinanderschrauben kann. Weil Char hat doch überhaupt gar keine Waffen gegen Povetkin, der ist doch so
viel. Ja doch, die Physis und das Dagegenhalten und so und das Anrennen, das kommt halt ganz drauf an, also das haben wir beim Hook auch gesagt. Ist alles selbe und dann, ich kann es dir doch gar nicht vorstellen, dass der Hook den ausnockt und dass er nach Punkte eventuell gewinnt, Hook. Gegen ihn haben wir uns auch nicht vorstellen können. Und ja, Char ist vielleicht physisch nochmal ein bisschen stärker wie Hook. Ist schwerer. Weiß ich nicht.
Selbstverständlich aber boxerisch nicht anders.
Ja, ich weiß es, aber trotzdem.
Okay. Ja, ich muss einfach ganz klar mit Povetkin gehen, weil ich sehe absolut null, was Char besser kann als Povetkin. Und ich sehe, das sind boxerisch trennen die beiden Welten und. Wie gesagt, ich glaube wirklich, dass er den einfach auseinanderschrauben wird. Aber ich bin ja auch schon gespannt. Also
ja, dann frage ich dir mal, bist du dir denn sicher, dass er konditionell gut drauf ist?
Der Povetkin natürlich nicht. Also ich denke, der hat halt so sein Fleck mal, was er wahrscheinlich auch nie ablegen wird. Also konditionell glaube ich nicht, dass der verheerend drauf ist. Aber er hat natürlich auch nie mit seiner Kondition geglänzt. Gut, gegen Vladimir hat er durchgehalten, aber so wirklich geglänzt hat er nicht, hat er schon oftmals Probleme, so wie du schon sagtest, gegen Hook stark abgebaut, gegen Chagaev war er fast K.O. Mhm. Und wenn dann sein Trainer ihn da nicht so ein bisschen an die Ehre gepackt hätte in der Rundenpause, wäre es vielleicht, weiß ich nicht, ob es das war, aber er hat sich dann irgendwie wieder berappelt und das war schon ganz, ganz knapp, dass er das Ding gewinnt und bin ich echt, also ich freue mich auf jeden Fall auf den Kampf und werde den auf jeden Fall anschauen, aber im Moment sehe ich nicht viele Chancen, aber ich lasse mich gerne überraschen von Char, also mich würde es freuen, wenn er ihm einen richtig engen Kampf bieten würde.
Okay, jetzt machen wir dann Nägel mit Köpfe. Eugen, Kampfausgang?
Ja, K.O. Sieg oder der TKO, habe ich eben schon gesagt, so irgendwas.
Zwischen 6 und 8. Genau. Jan?
Irgendwas mit, ich denke, ein Punktsieg von Povetkin, so 8 zu 4 in der Form irgendwo.
Nils?
Ja, ich denke, knapper Punktsieg für Povetkin.
Okay.
Gut. Du, Tommy.
Habe ich, ja, 8 zu 4, 7 zu 5 für Povetkin. Ich glaube, also ich glaube schon, dass Ja in der Lage ist, sich ein paar Runden zu holen und den Povetkin ärgern kann. Und es wird auf jeden Fall, ich bin gespannt, wenn der Kampf tatsächlich über 6 Runden geht, wenn der Ja noch Luft hat. Das kann mies werden von Povetkin. Meine Augen, kann, muss nicht. Er ist echt Favorit. Versteht mich bitte nicht falsch. Aber es ist meiner Meinung nach echt machbar. Also Povetkin hat schon echt Kämpfe gehabt gegen so zähe Leute wie Chagayev irgendwie. Und Chagayev macht ja auch nicht so viel, das darf man auch nicht vergessen. Schon echt enorme Probleme gehabt. Und Chagayev zu dem Zeitpunkt war halt auch schon durch. Also das war ja auch noch mal der Alte. Das darf man ja nicht vergessen. Er war ja überhaupt nicht mehr auf sein Leistungsvermögen, wie er nur gegen John Ruiz oder so damals kämpft hat. Und ich weiß nicht. Also wird auf jeden Fall ein gutes Ding, glauben wir das. Kannst du mir schon vorstellen.
Der ist in der Lage. Vorstellen kann ich, ich glaube es nicht, aber ich hoffe es.
Ja, okay, gut.
Wir werden sehen. Also
ich freue mich. Ja, werden wir sehen. Ja. Im Sieger stehen auf jeden Fall dann schon ein paar Türen mehr offen.
Genau, ich meine, das geht ja auch um den WBC International Heavyweight Title und der Titel ist ja jetzt bei Steve Werner und oder Steve Verne, wie auch immer. Und ich denke, ja, Charles auf jeden Fall bei der WBC ein Stein im Brett und hier in Povetkin ist sicherlich auch, ich weiß nicht, also ich denke, der Sieger wird sehr, sehr nah am Titelkampf sein.
Sieger vielleicht gegen Wilder?
Gerne. Im Ausschau, also das sofort.
Würde ich auch gern sehen, aber ich glaube halt, so im Moment ist es ja so, dass der Perez gegen den Brian Jennings noch kämpfen soll zum zweiten Eliminator. Deshalb wäre, selbst wenn der Shah jetzt gewinnt, dann kann sein, dass das ein Jahr dauert, bis er da einen Titelkampf bekommen könnte.
Genau, oder ja.
Auch beim Povetkin wahrscheinlich genauso.
Aber trotzdem, das wäre. Ja.
Aber auf jeden Fall wird es spannend. Und also ich bin nach wie vor so excited wie eigentlich noch nie für die Heavyweight Division im Moment. Und da ist jetzt einfach mehr Action als die ganze Zeit, die ganzen Jahre war. Und das kann jetzt wirklich was Spannendes werden.
Gut. Schließen wir den folgenden Han Char ab.
Genau. Seine Karte ist noch Rakim Chakiev gegen...
Ja, gegen TBA, gegen den gefürchteten TBA.
Ist umgeschlagen. Ist umgeschlagen, ja. Und, aber irgendwie tritt er dann nie an, so.
Ja, genau. Irgendwie ersetzt dann doch immer einer.
Ja, das ist ja ganz merkwürdig.
Ja, Chakiev, ich... Also, so gegen Trotsch oder so wäre halt ein guter Kampf, ne? Oder gegen Ena Lecina oder sowas. Weil was hilft ihnen jetzt halt, irgendwelche Taxifahrer bei der K.O. zu schlagen? Muss man ja leider knallhart zu sagen. Ne? Du bist ja eigentlich ein Typ, der wohl so die besten Anlagen im Cruisergewicht hat. Bis auf die Nehmerfähigkeiten hat. Ich meine, die K.O.-Niederlage gegen Vlodacic, der hat schon echt verdammt gut. Der hat den Vlodacic halt schon echt nach Belieben beherrscht. Ne?
Hat ihn ja auch im Boden gehabt. Ne? Also.
Mehrfach. Dann ist halt die Puste irgendwie ausgegangen und kann halt leider nicht so viel vertragen. Ich weiß noch, mit unserem Gespräch mit Corin Gebo, er hat damals gesagt, ja, nee, der gewinnt gegen Vodacek nicht, weil er einfach nichts, der muss ja gegen Konstantin Eidig auch im Sparring damals ganz, ganz schwer K.O. gegangen sein. Also solche Gerüchte entstehen halt nicht einfach umsonst, aber so von den Anlagen und zum Anschauen ist so Chagiev mit das Geiste, was es im Bruisegewicht gibt.
Ja, natürlich toller Kämpfer so eigentlich.
Ja, super. Es macht einfach nur Spaß, den zuzuschauen.
Genau, und von daher hoffen wir, dass er für Samstag ich meine, der wird keinen super Gegner bekommen, wenn er bis jetzt noch keinen hat, aber irgendwas, was, ne, was ihm ein bisschen Gegenwehr leistet, wäre schon ein Schick.
Ja, richtig. Warum warten die nicht und jetzt Lebedev und machen Lebedev gegen Chakiv zu so einem eigenen Event? Würde man auch gern ansehen.
Ja, genau, oder Drost gegen
Chakiv. Ja, super. So, das ist doch perfekt. Das sind doch alles Russen und von dem her wäre doch eigentlich. Wäre es doch möglich, da irgendwas zu arrangieren, aber okay, vielleicht kommt es ja noch.
Aber Shakir würde ich sagen, auf jeden Fall immer noch ein Titelkandidat im Cruisergewicht.
Ja, natürlich. Ja. Gut, dann gehen wir auf Samstag, 31. Mai, nach Krefeld. Da kommt es zu der Revanche im Mittelgewicht zwischen Felix the Fighter Sturm und Sam Soliman, die zweite Auflage, den ersten Kampf, mittlerweile ein No-Contest. Vorher wurde Sam Soliman des Dopings überführt, im Nachhinein des Kampfes, und wurde so gesehen sein Split-Decision-Sieg als No-Contest ja, gewertet. Puh, Jan, siehst du Sturm jetzt durch seinen Sieg über den jüngsten Sieg über Barker, denn wird er gereifter bzw. besser, um Soliman wirklich diesmal deutlich im Zaun zu halten und deutlich zu schlagen?
Das glaube ich eigentlich nicht, weil der Sieg über Barker sah zwar wirklich sehr, sehr gut aus, aber wir wissen alle, dass der Barker eigentlich schwer gesundheitlich angeschlagen in den Kampf gekommen ist. Der hätte wahrscheinlich gegen jeden verlieren können. Und der Sturm hatte Glück, dass er es halt war, der ihn dann besiegt hat. Und man muss bedenken, der Soliman hat ihn damals zwar unter Drogeneinfluss, also unter Aufpuschmitteln, besiegen können. Und diesmal wird er vielleicht nicht aufgeputscht sein, aber ich denke, da hat er dann gute Chancen, wieder einen Sieg einzufahren. Also die Wettquoten sind ja ganz klar bei Felix Sturm, aber ich kann es mir echt nicht vorstellen, dass es so eindeutig ist.
Eugen?
Ja, so einen ganz eindeutigen Kampf sehe ich da absolut auch nicht so. Und erstmal, was Sturms Leistungsfähigkeit angeht, ist es schwierig zu sagen. Also das werden wir jetzt am Samstag sehen. Also da werden wir auf jeden Fall schlauer sein. Ich meine, Soliman hat ihm im ersten Kampf natürlich schon enorm, hat ihm wirklich alles abverlangt. Und es ist halt auch ein richtig guter Mann. Ich meine, die 11 Niederlagen hat er im Rekord, aber die waren eigentlich allesamt relativ eng und knapp. Und man denkt vielleicht so, als wäre vielleicht nicht so der Spitzenmann, aber er ist natürlich schon ein richtig guter Boxer und ich bin schon auf jeden Fall gespannt, also was Sturm da am Wochenende zeigt. Also bei dem man weiß es nicht, bei dem Barker-Kampf, also klar gibt es diese Gerüchte. Und
es sind aber bloß Gerüchte.
Ja, und ich meine, er hat ja, glaube ich, seine Karriere auch beendet, deswegen, also ich weiß, man wird sehen, also ich denke, am Wochenende sind wir auf jeden Fall schlauer. Ich, wenn ich eine Prognose abgeben würde, würde ich einfach so sagen, irgendwie so 115, 113 für Sturm, Punktsieg gegen Soliman. Weil der erste Kampf war auch eng im Grunde und da sind auch viele Runden dabei gewesen, die man so und so hätte geben können.
Nies?
Ja, also ich denke, dass der erste Kampf für Felix Sturm ihm eine Lehre war. Ich denke, dass er da wieder aufgewacht ist, dass er vorher viel zu verwöhnt in die Kämpfe gegangen ist und ja, halt, ich sag mal, das Konzept von RTL und K2 kopiert hat mit Sat1 und seiner eigenen Promotion-Firma. Ja, und das ging dann gegen Soliman zumindest erstmal schief. Es ist ja mittlerweile annulliert, aber trotzdem war das eine ziemliche Schlappe für ihn und ich denke, es hat ihn auch schockiert. Also ich bin der Meinung, man konnte ihm das schon im Ring ansehen. Und deswegen denke ich, dass er jetzt doch schon sehr motiviert ist. Also der letzte Kampf von ihm hat mir gut gefallen. Mhm. Die Gerüchte kommentiere ich jetzt mal nicht. Ich sage jetzt einfach mal nur, dass es mir gut gefallen hat. Und ich denke, wir werden da auch einen anderen Felix Sturm sehen. Durchaus einen Felix Sturm, der den Kampf deutlich gewinnen kann. Das ist meine Meinung.
Ja, bin ich ganz klar bei dir, weil man muss sich einfach nur Sturms Körper ansehen, wie der unter Clive Seitz noch gearbeitet hat. War er einfach zu unter den Kämpfen eigentlich zu dick. Er musste viel abnehmen und hat auch mehr Muskelaufbau im Körper gehabt. Das ist ja ganz klar zu beobachten, hat er mittlerweile nicht mehr. Er hat jetzt seit eineinhalb Wochen schon das Gewicht, das Kampfgewicht. Das gab es ja auch nicht so oft.
Das ist natürlich gut, ne?
Und ja, das ist schon echt
ein Vorteil, ne? Ja, früher war ja, ist ja glaube ich schon Richtung 90 Kilo teilweise Tendenz, so ja, genau, abseits der Kämpfe.
Er hat jetzt schon das Kampfgewicht seit eineinhalb Wochen, das darf man ja vergessen. Seine Beinarbeit gefällt mir dadurch wieder wesentlich besser. Und die Beinarbeit ist A und das O gegen Soliman. Wenn die Beine funktionieren, kann der Soliman kann nichts machen.
Der bessere Boxer ist Felix Sturm auf jeden Fall.
Kann er die Beine, was will der Soliman machen? Soliman geht ja eigentlich nur plattfüßig zu den Leuten hin und versucht einfach, die mit seiner Workrate und seiner Aktivität outzuworken. Ne? Genau. Mehr kann ja der Soliman eigentlich im Grunde nicht, muss man ja ganz klar sagen. Ja, der Beinarbeit ist ja auch nichts. Ne? Also, wenn Sturm sich bewegt, Chapton bringt dann die Rechte, kontert ihn ab und zu ab, macht sein Ding so, kann das durchziehen, dann wird es Spaziergang, in meinen Augen.
Okay, ich meine, er hat ja einen Felix, also Sturm hat ja einen wunderbaren Jab und da hast du schon recht, also wenn er wirklich exzellent in der Verfassung ist und wirklich seine Waffen nutzt, was ja mir immer so ein bisschen Angst war, ist vielleicht so das Konditionelle bei Sturm, dass der manchmal so der Schlag...
Ja, er bleibt halt manchmal irgendwie dann halt auch stehen und neigt dazu, so an die Trinkseilen stehen zu bleiben. Wenn er das abschaltet und das dabei... Ich meine, Soliman, die ersten drei Runden waren ja fantastisch, dazu ein Knockdown auf dem Sturm seiner Seite, wo er einen Zirber abgefangen hat mit dem rechten Haken. Und dann hat er halt irgendwie, ist er stehen geblieben, hat irgendwie versucht, mit dem Bit zu schlagen, hat sich nicht bewegt, hat sich überhaupt nicht irgendwie auf seine Beinarbeit verlassen. Und das hat halt Soliman enorm in die Karten gespielt. Er hat halt einfach viel machen können, hat auch nicht viel getroffen, aber die Aktivität war halt einfach auf seiner Seite. Und das kannst du doch immer machen bei solchen Leuten. Wenn du dich bewegst, dann haben die keine Aktivität. Weil wenn die Distanz dann haben, können sie nicht schlagen. Und von dem her, wenn Sturm sich bewegt, die ersten 6-7 Runden alleine das durchziehen und baut dann ein wenig in den Herbst, soll es trotzdem reichen, weil Punching Power großartig hier hat der Soliman auch nicht. Soliman ist halt nur so gefürchtet wegen seiner enormen Workrate und seine Füße. Er ist auch viel kleiner wie Sturm, das darf man auch nicht vergessen. Deswegen Sturm hat eigentlich alle Vorteile sind auf seiner Seite. So. Also er hat nur Vorteile in dem Kampf eigentlich. Und die gilt es auszunutzen. Er wird sich im Sparring auch natürlich gut vorbereitet haben. Auf Soliman, er kennt ihn ja mittlerweile, er weiß, was er falsch gemacht hat, er ist Profi genug. Die werden das schon gut analysiert haben und von dem her errechne ich mit einem souveränen Punktsieg vom Sturm so 9-3 oder 8-4, so 117 und 11. So in dem Dreh vermute ich schon mal, oder ich kann mir auch vorstellen, dass er vielleicht weg noch hinten raus. Ja, so meine Meinung dazu. Also, Eugen, du sagst 115, 113 für den Sturm
am Ende des Tages. Oder 116, 112, so um den Dreh.
Ja, Nies geht, also so wie es angehört hat, von einem souveränen Punktsieg aus von Sturm.
Ja. War das eine Frage?
Ja.
Ja, ich bin gerade im Überlegen. Ich glaube, ich gehe mal ein Risiko ein und sage hinten raus, ab der 8. Runde K.O.-Sieg für Sturm.
Okay. Und der Jan, der hält da ein wenig dagegen.
Ja, ich kann mir halt vorstellen, dass der Soliman nochmal einen Überraschungssieg da irgendwie rausholt. Und ich gehe davon aus, dass er irgendwie so 7 von den 12 Runden gewinnen könnte. Und dass er dann halt so knapp mit einer Split Decision irgendwie rauskommt. Aber alles ist möglich bei dem Kampf und das ist... Ich glaube, der wird enger, als ihr zumindest erwartet.
Okay. Also es ist ja oft so in Kämpfen, also wenn Boxer zweimal gegeneinander antreten und die sich besser kennen, ist ja oft so, kann man natürlich nicht belegen, aber es ist immer so mein Eindruck, mein Gefühl, dass dann im zweiten Kampf eigentlich immer der Mann noch besser aussieht mit den mehr an Fähigkeiten, mit den mehr an Skills. Und ich denke, das ist einfach auch ein Grund, warum ich einfach so eher auf Sturmseite bin so, in dem Kampf. Aber ich freue mich auf jeden Fall auf den Kampf und bin gespannt.
Vor allem kriegt der Soliman never ever diesmal noch eine Split Decision, wenn es eng sein sollte. Das war damals WBA, weil den Sturm damals los waren. Jetzt fährt halt die IBF-Schiene und da ist so das Ganze so an. Ich kann mir absolut nicht vorstellen, dass Soliman das untergeht. Ich glaube, aber wird auch überhaupt nicht in die Gelegenheit kommen, irgendwie gerobbt zu werden, meiner Meinung nach. Und ich hoffe auch, dass der Sturm wird. Sturm Undercut brauchen wir eigentlich nicht bequatschen, weil im Fernsehen kommt sowieso nichts und die ist jetzt auch nicht allzu. Dann lassen wir das weg. Dann gehen wir in Macau. Ist noch eine Card von HBO Nummer 2 des Main Events zwischen Sipeve Evet Yeka gegen Nonito Filipino Flash Donaire. Der wurde ja geflasht von Rigondeaux. Eugen zuletzt gegen Dachinian gegen Big Dachinian da hinten gelegen war, sah absolut schrecklich aus gegen Dachinian.
Ja.
Konnte dann den Kampf noch entscheiden durch eine Stoppage in Runde 9. Jetzt gegen ein eher unbeschriebenes Blatt, der aber Chris John geschlagen hat. John hat aufgeben damals in der 6. Runde. John war noch ungeschlagen. John hat zum Beispiel auch gegen Juan Manuel Marquez gewonnen, war lange Weltmeister, so unterm Radar, aber eigentlich ein relativ guter Mann. Der Südafrikaner ist auch größer als Donaire. Siehst du, Eugen, Chancen für den Südafrikaner?
Ja, also ich meine, Donaire ist ja natürlich also schon irgendwo ein Riesenhype. Also ich meine, dein letzter Kampf, der war ja nicht unbedingt gerade toll. Also Dachinian ist ja auch schon so ein bisschen, er ist auch schon 38, so ein bisschen jenseits von Gut und Böse. Und davor ist er einfach von Regondo einfach nach allen Arten der Kunst brutalst auseinandergeschraubt worden. War einfach nur Abgrund, also unfassbar chancenlos und... Und dafür, dass man Donaire irgendwie schon als Super Pound for Pound Fighter gesehen hat und so, ich sehe das einfach nicht. Und ich meine, wenn er so eine Leistung, wenn Dachinian ihm, der schon über dem Berg ist, so ein bisschen so einen harten Kampf liefert, dann kann es der Südafrikaner vielleicht auch. Also der Mann ist vielleicht so ein bisschen schwer einzuschätzen. Klar, der Sieg über Chris John war natürlich sehr, sehr gut, aber sonst ist halt wenig im Rekord. Und ja, also ich könnte mir schon vorstellen, dass es wieder so ein enges Ding wird und Donaire dann irgendwie so einen engen Punktsieg einfahren wird.
Ja, das glaube ich auch. Da gehe ich auch mit. Das ist so mit wahrscheinlich die wahrscheinlichste Prognose. Denn Donaire hat, ja, abgebaut würde ich jetzt nicht sagen, aber er war überhyped. Es war auch die Gegnerwahl, war ja lächerlich, muss man sagen. Und das hat halt alles dann sehr gut ausgesehen. Aber
man muss natürlich auch sagen, dass Regondo ist natürlich ein unglaublicher Boxer, ne? Ein Amateur-Superstar. Also das ist natürlich ein Pound-for-Pound-Kämpfer. Das ist jetzt, der hat den, also Regondo ist eigentlich der Mann, für den man für den HBO oder viele andere Donaire gehalten haben. Und der hat den einfach nur so brutalsmutig die Grenzen aufgezeigt. Und das ist einfach nochmal eine andere Liga. Also Regondo ist ein Pound-for-Pound-Kandidat, aber Donaire ist in meinen Augen wie in den Top 10 Pound for Pound.
Ja, da war er auch meiner Meinung nach noch nie. Das ist absolut nicht rechtfertigen. Das ist, nee. Er lebt halt ja wegen, weil er halt Philippiner ist, aber wegen dem
Pac-Man-Hype. Ja, genau, man wollte ihn vielleicht zu so einem zweiten Pac-Man machen. So.
Ja, definitiv.
Weil er ist groß gewesen, hat man gedacht, oh,
kann die Gewichtsklassen überspringen, so gesehen.
Ja, genau, kann er die bekannten mexikanischen Stars und so herausfordern, kann man viel Kohle mitmachen. Aber bis jetzt kam halt ein Kubaner und hat ihn mal eben geschult. Ne? Und ich meine, gegen Dachinian war es ja auch, war er natürlich auch schon mehrfach hart am Schwimmen und da war ja auch oftmals nah dem Knockout.
Ja. So,
ich würde aber noch sagen, dem Gegner muss man ja auch wirklich sagen, das ist kein Top-10-Gegner, sondern das ist ja auch einer von den Weltmeistern im Federgewicht. Und also ich glaube, das ist kein sehr eindeutiger Kampf an der Stelle.
Nee. Denke ich auch nicht. Aber auch auf diesen Kampf bin ich gespannt.
Ja.
Der ist auch glaube ich, zu richtig guten Zeiten zu gucken, weil das Ding findet ja in Macau statt. Ich weiß nicht genau, wie viel Zeitunterschied das ist, aber
das dürfte im Mittag bei uns kommen.
So genau, 6-7 Stunden vor uns ungefähr müssen die sein und von daher kann man das.
Aber sind die Macau-Kämpfe nicht üblicherweise dann irgendwie morgens
früh? Nein, nur Pay-Per-View. Nur Pay-Per-View.
Okay.
Ja. Dann ist noch ein Weltmeisterschaft auf Evgeny Gradovic, der Mann von Robert Garcia, verteidigt seinen Titel, den er damals gegen Billy Dipp gewonnen hat, zum vierten Mal gegen Alexander Miskrinichan. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Gegen einen Mann aus Belgien, der schon 2 Niederlagen hat, der jetzt Pflichtherausforderer ist. Also er muss so gesehen seinen Titel verteidigen. Gegen ihn wird Gradovic nach Punkte lösen, in meinen Augen. Und dann haben wir noch Nicolas Walters gegen Victor Hinian um den WBA Federgewichtstitel. Da gehe ich mit Walters, mit Dachinian. Ich weiß nicht, wie er das schafft, aber Eugen, wie viele Title-Shots hat er in seinem Leben schon gehabt? Genug auf jeden Fall.
824. Richtig. Keine Ahnung.
Ja, gewinnt beides nach Punkte in meine Augen. Dann schließen wir auch die Macau-Card und gehen nach England. Ich würde sagen, zum Highlight des Wochenendes. Das Rematch zwischen Carl the Cobra Frotch und George Groves. Groves ist ja jetzt auch mittlerweile zu Sauerland gegangen. Überrascht dich der Deal?
Ja, die Gerüchteküche hat es ja irgendwie schon so. Da brodelte der Name Groves ja immer schon drin. Also so richtig überrascht ist man nicht. Also man hat es ja mehr oder weniger vermutet, ne, Jan?
Ja, ich nehme auch an. Also man hat es schon eine Weile gelesen und der Groves hat ja auch schon ein paar Mal auf Sauerlandkarten gekämpft und deshalb ist das jetzt alles nicht so wahnsinnig überraschend. Aber es zeigt halt doch, dass sich Sauerland jetzt auch massiv nach Alternativen umschauen muss, wenn die ARD Ende des Jahres vielleicht aussteigt. Und dann schauen sie halt, dass sie mit
David Price
und ja. Groves dann halt auf dem UK-Markt wirklich was landen können.
Gut, dann gehen wir auf Sportliche ein. Frotch gegen Groves, das Rematch. Eugen, der erste Kampf endet ein wenig unglücklich. Groves hat bis dahin dominiert in meinen Augen. Gut, hat ein wenig abbaut hinten, aber ist ja klar, dass er das 12 Runden nicht durchziehen kann. War dann auch angeschlagen, selbstverständlich, war mitgenommen. Aber es war schon auf der einen Seite grenzwertig, den Kampf abzubrechen. Oder wie siehst du das?
Ja, natürlich war es ein bisschen sehr früh, ne? Also das ist schon sehr früh gewesen. Also ich meine, am Anfang war Groves auf jeden Fall besser und hat dann irgendwann am Ende ein bisschen abgebaut und Frotch hat ihm schon gut zugesetzt. Also er war schon ordentlich mitgenommen, auch Groves, aber ob man das Ding hätte man nicht stoppen müssen unbedingt. Also auf keinen Fall eigentlich, weil das war schon sehr, sehr früh und also der Kampf war halt noch nicht wirklich entschieden. So, ich denke, da wären immer noch genug Möglichkeiten gewesen für Groves. Und von daher musste einfach ein Rematch her, so um Klarheit zu schaffen, weil das Ding hat einfach zu viele Fragen offen gelassen. Und von daher freue ich mich wirklich sehr, sehr auf den Kampf. Und ja, also ich bin echt gespannt auf den Kampf. Ich weiß es nicht. Ich bin echt unsicher, wer da gewinnt. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass es so ähnlich ist wie im ersten Kampf wieder und dass wir was Ähnliches erleben, dass Groves am Anfang vielleicht so ein besserer Mann ist, aber Frotch ist halt ein harter Hund und trifft ihn dann vielleicht auch mal richtig böse und kann ihn vielleicht auch mal beeindrucken und brutal schwer. Entschuldigung, brutal schwer. Also ich mag mich kaum festlegen. Ich sage mal, in Zweifel. Also ich sehe das wirklich 50-50 irgendwie momentan. Ich tue mich da wirklich schwer, da irgendwie einen eindeutigen Sieger zu sehen.
Ja. Nies?
Ja, also zunächst mal müsste ich sagen, der erste Kampf war richtig gut. Und ich freue mich selbstverständlich auch sehr auf den Rückkampf. Ich hoffe, dass er ähnlich gut wird wie der erste Kampf. Ich habe mir schon ein paar Gedanken dazu gemacht, wie das ausgehen könnte. Und für mich ist es ähnlich schwer wie für den Eugen, mich da festzulegen. Also klar, Carl Frotch hat eine Menge Erfahrung und das hat man auch im ersten Kampf dann gesehen nach seinem Niederschlag. Er hat einfach weiter wie eine Kobra zugebissen und das hat ihm dann auch den Arsch gerettet. Sehe ich eigentlich auch so, man hätte den Kampf nicht abbrechen müssen. Passiert aber und ich denke mal, dass der Ringrichter das auch nur gut gemeint hat. Er ist halt ein bisschen Pech gewesen. Bis dahin war es ein Top-Kampf und also ich traue auch beim zweiten Kampf beiden den Sieg zu. Es ist sehr schwer für mich da festzulegen. Ja, aber ich muss es natürlich machen, also sage ich, Groves gewinnt. Jetzt die Frage, K.O. oder nicht. Ich sag nach Punkten. Er gewinnt knapp nach Punkten.
Ja, okay. Gut. Jan?
Also ich sehe den Kampf auch 50-50. Den kann jeder gewinnen. Den kann jeder verlieren. Und die sind beide wirklich gut. Und aber also ich glaube, er ist halt 50-50. Die Wettquoten sagen irgendwas, dass Frosch der klare Favorit sein soll. Und aber ich würde auch auf den Groves im Moment tippen.
Warum?
Einfach, weil ich glaube, der will es nochmal wissen, der will beweisen, dass er einfach nicht so einfach K.O. geht, und der sieht sich als einen der großen Kämpfer der Zukunft, während der Frosch auf den absteigenden Ast sieht. Und dementsprechend glaube ich, dass der Groves das reißen wird, aber es ist wirklich völlig unklar, wer den gewinnt.
Ja, das ist... Ja,
aber das ist Frosch wirklich auf dem absteigenden Ast? Also ich bin wie der...
Ja, ich glaube... Ja, es ist schwer zu sagen. Also entweder ist er ein wenig jetzt überschätzt worden nach dem Budekampf, oder er ist wirklich... ja, er ist wirklich gut, aber er hat halt auch irgendwelche Kämpfe wie gegen Kessler und so, und die, weißt du, das geht halt doch nicht spurlos an einem vorbei. Jetzt gegen Groves, der Kampf war auch hart, hat auch relativ viel genommen, wieder war auch am Boden, aber übelst am Boden. Ist eigentlich verarscht worden von Groves in den ersten 6 Runden. Also ich bin felsenfest kann man ja nicht sagen. Für mich ist Groves leichter Favorit in den Kampf, aufgrund, wie es der Jan schon sagt, er ist spritziger, hungriger. Frotsch, ja, wahrscheinlich schon eher auf den absteigenden Ast, beziehungsweise noch zu der alten Garde. Ich weiß nicht, ob er sich so motivieren kann. Und Groves ist einfach schneller, finde ich, und präziser. Und ich glaube, Groves nimmt Frotsch in den hinteren Runden raus und gewinnt die K.O. in Runde 10. Das ist meine Prognose. Warum ist er für dich denn nicht auf dem absteigenden Ast?
Ich weiß es nicht. Also also man muss ja ehrlich sagen, so wenn man sich die letzten Kämpfer so alles nach Wort ansieht, ich meine, er hat Bute zerstört, er hat Mack, wir brauchen nicht drüber groß zu reden, zerstört. Er hat Kessler deutlich eindrucksvoller als im ersten Kampf hat er verloren, der war knapp. Hat er auch im ersten, kann man sagen, knapp zurecht verloren. Aber im Rückkampf gegen Kessler, das war schon klasse, was der gezeigt hat. Und auch gegen Groves ist er natürlich hinten raus wieder richtig erstarkt. Ne? Klar sah der am Anfang ein bisschen nicht so toll aus, aber ihn jetzt wirklich auch unbedingt auf dem absteigenden Ast zu sehen, weiß ich nicht. Was ich eben noch ergänzen wollte, weil ich ein bisschen am Husten war, ich weiß nicht, wenn man mir die Pistole auf die Brust setzen würde, würde ich auch sagen, die Cobra macht es irgendwie wieder. Auch so hinten raus, wie im ersten Kampf. Aber, also im Zweifel gehe ich leicht mit der Cobra, wenn man die Pistole auf die Brust setzen muss, weil ich muss ja irgendwie eine Prognose abgeben, deswegen sage ich die Cobra Runde 10
TK. Und warum?
Einfach, weil ich das nicht so sehe, dass er auf dem absteigenden Ast ist, und weil Groves natürlich die Pace vielleicht zum ersten Kampf vielleicht ein bisschen reduzieren muss, und um dann nicht hin raus so wieder in Probleme zu geraten, und ich denke, das öffnet auf jeden Fall wieder Möglichkeiten für die Cobra, aber man wird einfach sehen, ist eigentlich wirklich verdammt eng, wie wir es ja alle so sehen. Und ich bin echt, echt gespannt auf Samstag.
Ja, ist auf jeden Fall so mit Highlight des Wochenendes. Auf der Undercard noch Kevin Mitchell drauf, James DeGeele, der auch gegen Groves schon gekämpft hat, verloren hat. Wollte sich ja damals bei Groves revanchieren, weil er bei der Amateure gegen ihn schon mal verloren hat. War echt ein relativ guter Kampf damals. DeGeele ist auch so wieder auf den Weg nach oben, wenn er das gewinnt, vielleicht, dass er dann nochmal den Shot kriegt gegen den Gewinner.
Ich denke, das wäre auf jeden Fall ein Riesending in England, so was man auf jeden Fall gut verkaufen könnte.
Ja, ich meine, es ist ja schon meistens so, dass so wo auf der Undercard kämpfen und in derselben Gewichtsklasse wie die vom Main Event, ne, dass es dann schon meistens darauf hinausläuft. Also kann man schon unter anderem vorstellen, dass man da in die Richtung wieder was machen will.
Ich habe eine Frage, da ist noch ein Bantamgewichtskampf. Jamie McDonald auf der Undercard, ne? Gegen wen kämpft der?
Ja. gegen wen der kämpft?
Ja.
Gegen Tapti Mandeng Ana Arashavat.
Sehr gut, stark.
Okay. Ja, wir kennen ihn nicht.
Ja, absolut. Ne?
Der kommt aus Buriam, aus Thailand.
Ja, natürlich.
53. Ne? Und hat auch unter anderem schon Boido Samyutakili. Ne? Und nicht zu vergessen sein Sieg in der dritten Runde K.O. gegen Anshori Anha Bigdali Battery.
Oh, ist das der Onkel von Fasan 3K Battery?
Ja.
Wer den nicht kennt, einfach mal Boxreck Fasan 3K Battery.
Super. Ja, der ist gegen Manny Pacquiao auch schon mal K.O. gegangen. Fasan 3K Battery, das ist einer der lustigsten Kampfnamen ever.
Ja. Ja, und sonst kann man vielleicht noch.
Eigentlich geht die Karte ja nur aufgrund des Kampfes auf Pay-Per-View.
Ja.
Und dann haben wir noch Anthony Joshua gegen Matt Lick. Ja.
Ist halt ein weiterer Aufbaugegner für den Joshua. Und den wird er wahrscheinlich in halt zwei, drei Runden wegknocken und dann geht's halt weiter damit.
Den muss er in der ersten Runde wegknocken. James Toney hat in der dritten Runde ausgeknockt vor einem Jahr.
Nee, und Alvin Miller hat ihn in der zweiten ausgenockt.
Alvin Miller, boah.
Ja, wir kennen ihn nicht, ne? Nein, also, ja, der ist natürlich eigentlich Anthony Joshua natürlich so vielleicht mit das aufregendste junge Talent im Schwergewicht. Also ich denke, der wird da keine Zweifel offen lassen und den Leck ganz, ganz schnell stoppen.
Also das ist ja auch ein Kampf, der wurde erst vorletzte Woche angekündigt. Also davor, stand vor to be announced. Und dementsprechend erwarte ich da auch jetzt nicht so viel, außer dass er zeigt, dass er wirklich gut ist.
Genau.
Das eigentlich Interessante an der Card finde ich ja, dass die jetzt zum ersten Mal seit langem läuft mal wieder auf Sky dann boxen. Und zwar gleich als Pay-Per-View-Event. Mhm. Für 15 Euro kann man das kaufen. Und also, wenn ich mir jetzt überlegen müsste, ob ich das Freitags-SES-Event nehme oder das hier, dann ist die Entscheidung, glaube ich, ziemlich eindeutig.
Ja, ich denke auch. Vor allem, da wird einem natürlich richtig was geboten. Und also nicht nur im Ring, sondern ich denke auch, dass die Stimmung, ich meine, Wembley Stadion ist ein Riesending. Und die Engländer sind ja immer bekannt dafür, dass sie eine unglaubliche Atmosphäre schaffen. Das ist ja Wahnsinn, was da für eine Stimmung herrscht. Und ich denke, das ist auf jeden Fall, dass, wenn man nicht live vor Ort ist, aber ich denke, das ist selbst so von der Stimmung und so wahrscheinlich schon am Fernsehen auf jeden Fall sehr, sehr eindrucksvoll.
Also es wäre auf jeden Fall eine Karte. Ich meine, ich habe jetzt Sky nicht mehr, muss ich gestehen, aber ich würde mir dann da schon überlegen, das zu kaufen, weil im Fernsehen ist halt immer noch was anderes wie auf einem Stream. Ja, trotzdem ist, wie es ist. Ja. Ist aber gut, dass Deutschland überhaupt irgendwas zeigt davon. Den Kampf kommentiert auch Wolffuß. Eugen? Wolffuß? Schade, dass der Buschi nicht nur dabei ist, oder?
Ja, absolut. Ne? Da hätten sie vielleicht dann noch ihr Buch vorlesen können. Ne? Ja. Da sind wir beide ausgewiesene Boxsport-Experten. Und von daher, ja, nein, aber gut, ich meine, wenn man Sky hat, vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit, auch den Kommentator irgendwie auszustellen, weil ich meine, Kämpfer aus England sind halt immer richtig geil, weil die Zuschauer sind ja einfach so viel anders als in Deutschland oder als auch in Amerika oftmals. Das Publikum ist halt total. Das geht halt fürchterlich ab so und singt und schreit und jubelt das einfach wie auf einer Riesenparty. Und das ist schon oftmals einfach nur schön anzusehen. Auch irgendwie, vielleicht sportlich nicht ganz so bedeutende Kämpfe, machen schon fürchterlich viel Spaß irgendwie in England.
Gut, dann haben wir schließen wir die Vorberichte ab. Dann haben wir noch News. Pacquiao hat seinen Vertrag bei Top Rank bis 2016 verlängert. Was sind eure Gedanken dazu?
Ich finde es halt irgendwie schade, weil das bedeutet wahrscheinlich sehr sicher, dass der Kampf gegen Mayweather wahrscheinlich sehr niemals zustande kommen wird. Aber ansonsten für Pacquiao war die Top-Rank-Zusammenarbeit ja auch ziemlich lukrativ. Und es schränkt halt seine potenziellen Gegner leider weiter ein. Aber umgekehrt gibt es halt Gerüchte, dass Golden Boy daran arbeitet, diesen Cold War langsam mal zu beenden.
Mhm.
Und vielleicht kommen dann ja doch nochmal interessante Kämpfe heraus.
Ja, das wäre schon gut, aber das Problem ist halt, wenn sie die einigen, dann streiten erst einmal die Fernsehsender um. Nee, der ist bei uns exklusiv, der bleibt da. Und der andere bleibt da, das ist halt das ganze große Problem irgendwie. Deswegen kämpft auch Mikey Garcia nicht. Der wollte zu Golden Boy wechseln und oder ist gewechselt und da stellt halt HBO jetzt noch irgendwie drei quer und das ist alles irgendwie. Ja, schade, aber kann man nichts machen. Ja, dann sonst noch Eugen Klitschko ist Bürgermeister in Kiew.
Ist er jetzt gewählt worden?
Ja, das ist heute bei der Europawahl passiert.
Ja.
Und da hat er wohl den Posten genommen. Also Vitali Klitschko natürlich.
Ja, ja, klar. Wladimir. Und da ist es ja, wirklich, mit Bürgermeister.
Ja,
und Klitschko holte 56% der Stimmen. Nicht schlecht.
Also ja, das ist natürlich enorm, aber das bedeutet halt auch, dass eine Rückkehr zum Boxen extrem unwahrscheinlich damit geworden ist, während man sich ja vorher noch vorstellen konnte, dass er vielleicht doch nochmal, nachdem diese Europawahlen vorbei sind, sich dann doch nochmal überlegt, ob er nochmal zurückkommt und ein Steve Byrne irgendwann boxen will oder sowas. Und das ist ja jetzt definitiv vorbei.
Ja, aber ich denke, das ist eigentlich auch die vernünftigste Entscheidung. Also ich meine, Glückwunsch Wladimir Vitali, dass er gewonnen hat, aber ich denke, nach dem Kampf so gegen Chisora und so, sah man schon eigentlich auch, dass er wirklich gealtert ist. Und ich denke, das ist einfach die vernünftigste Entscheidung, die er treffen konnte.
Und Manuel Char hat ihn halt dann retired.
Absolut.
Dann haben wir noch eine kleine Randnotiz. Bob Arum trifft sich nächste Woche mit Marquez. Und wir werden einen Kampf verhandeln gegen Pacquiao zur Auflage Nummer 5. Also für mich persönlich wäre es mehr als verdient, wenn der Kampf in Mexiko stattfindet, oder am besten im Aztekenstadion, oder Eugen?
Bitte, bitte, vor irgendwie 100.000 Leuten unter freiem Himmel, ein Traum, oder?
Ja,
ekstatische Mexikaner, die da irgendwie ihre Tacos essen und...
Ja, aber ich wäre echt dafür, dass es nach Mexiko kommt, ne?
Wäre mal eine schöne Sache, auf jeden Fall.
Das wäre natürlich wirklich cool, weil das wird halt auch was bedeuten. Und ich meine, Marquez hat den letzten Kampf deutlich gewonnen mit dem besten K.O., das ich, glaube ich, jemals gesehen habe. Also, das war ja Wahnsinn. Und da hat er auf jeden Fall verdient, diese Anerkennung zu bekommen. Auch wenn jetzt Pacquiao wahrscheinlich wieder diesen Titel hat, um den es da geht.
Ja, aber ist natürlich war der K.O. extrem beeindruckend, aber das, was Peckman halt davor gezeigt hat, war auch sehr beeindruckend und ja. Daher wollen einfach alle das Ding nochmal sehen und ich meine, ich würde es mir auch wieder angucken, ist einfach spannend. Weil man weiß in den Dingern immer, es wird eng, es geht heiß her und alles ist drin. Also immer her damit.
Deutlich lieber als ein Abraham Stieglitz Nummer 4 oder so und so.
Genau, oder also Peckman jetzt... Oder selbst Pac-Man gegen irgendwelche Leute, wo man einfach vorher weiß, dass er schon gewinnt.
Gut, dann habe ich noch nochmal eine kleine Randnotiz. Nies, bist du noch ansprechbar?
Ja, selbstverständlich. Ja.
James Toney möchte einen Kampf gegen Eddie Chambers. Würdest du den Kampf gerne sehen?
Ja, da ich bekennender James Toney-Fan bin, selbstverständlich. Allerdings finde ich das Matchmaking da nicht so super interessant, weil, ja, ich weiß nicht. Also ich könnte mir vorstellen, dass es nicht sehr attraktiv wird, der Kampf. Eddie Chambers wird halt durchgehend, wie man ihn kennt, na, Fast Eddie. Sein Nickname sagt schon, er wird halt schnelle Hände schlagen, ohne viel Power. Und James Toney wird halt mit seiner Defense dagegen halten und dann geht es wahrscheinlich über die Runden und der beiden, na, vor allem James Toney schon etwas älter ist, wird das wahrscheinlich auch alles nicht so super spektakulär aussehen, aber da ich, wie gesagt, James Toney Fan bin, freue ich mich über jeden weiteren Kampf, den die lebende Legende macht, von daher, also, ja, würde ich mir schon anschauen.
Also ich bin da ganz ehrlich dafür, so James Toney sollte besser nie mehr in den Ring steigen. Der ist gesundheitlich schon so stark angestoßen, der redet so stotternd und ganz ehrlich, ich wünsche ihm für seine Gesundheit, dass er das nicht mehr tut. Und das bisschen Geld, was er damit verdient, sorry, das würde ich lieber ungern sehen.
Ja, und vor allen Dingen, ich denke auch, er sollte die Finger eigentlich von Leuten wie Chambers lassen, weil ich meine, Chambers könnte ja fast vom Alter sein Sohn sein, muss man ja einfach mal so hart sagen. Ist vielleicht auch nicht immer so der Allerfitteste, aber ist ein Superboxer und er würde Toney sicherlich auch oft, auch wenn Toney natürlich noch Defensivqualitäten hat, aber Chambers würde ihn wahrscheinlich recht häufig treffen und ich glaube, ich kann, also nach den Vorstellungen von Toney bei diesem Turnier, bei dem Prizefighter-Tournament, insbesondere gegen Jason Gavin, also muss ich dem Jan fast recht geben, es ist so leid es mir tut, ich liebe James Toney, er war ein wundervoller Boxer, aber man kann dem Mann eigentlich nur raten, wirklich aufzuhören, weil du hast schon vollkommen recht, wenn man so die Interviews hört, wie der lallt, und also fast der lallt ja noch mehr als wir hier im Podcast, und das ist schon manchmal, also ich, da muss man schon Angst um ihn haben.
Ja, sonst haben wir noch irgendwas so zu besprechen, oder? Gibt eigentlich nichts mehr Großartiges. Ja, dann bedanken wir uns fürs Zuhören. Ich bedanke mich für die komplette Runde hier. Hat wie immer Spaß gemacht. Wenn da irgendwelche Fragen, Anliegen, Kritik oder irgendwelche Verbesserungen habt, dann könnt ihr uns schreiben in Facebook private Nachricht oder uns in YouTube eine Nachricht schreiben.
Oder kommentiert mal irgendwie in den Kommentaren auf unserer neuen Webseite.
Genau, boxpodcast.de könnt ihr es auch mal teilen, würden wir uns freuen drüber. Genau. Kann man jetzt auch als Download, kann man sich jetzt auch downloaden.
Genau, mit RSS-Feed.
Ja, und genau.
Vielleicht auch bald bei iTunes.
Ja, wird wahrscheinlich nicht mehr lange dauern.
Genau.
Das ist immer mit einer bestimmten Frist verbunden, bis das dann eingestellt wird. Aber in Kürze dürfte es soweit sein.
Genau, genau. Gut. Wir machen also technisch auch Fortschritte jetzt gewaltige, und von daher geht es immer weiter aufwärts.
Gut, dann bedanken wir uns und bis zum nächsten Mal. Servus.
Servus. Ciao.
Servus.